Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Den Predigtext für den heutigen Sonntag habe ich ausgesucht nach der Perikopenordnung des Evangelischen Pfarrvereins in der Schweiz. Und der vorgeschlagene Text für den heutigen Tag steht im Matthäusevangelium im Kapitel 22, die Verse 15 bis 22. Dort heißt es folgendermaßen: Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Als nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderten sie sich, ließen von ihm ab und gingen davon. Liebe Gemeinde, das Matthäusevangelium erzählt uns in ungewöhnlicher Dramatik die Ereignisse zwischen Jesu Einzug in Jerusalem und seiner Gefangennahme und schließlich seiner Kreuzigung. Jesus provozierte das gesamte religiöse Establishment durch sehr eindeutige Handlungen. Er trieb die Geldwechsel aus dem Tempel, er heilte Kranke im Tempel und er ließ im Tempel den lauten Jubel seiner Fangemeinde, den Kindern, gewähren. Und er lehrte im Tempel das Volk, das zu diesem Zeitpunkt noch hinter ihm stand. Wenn man so lesen will, wird in diesen Kapiteln den Showdown zwischen dem Populisten Jesus, ich überspitze hier jetzt ein wenig, der mit Klartext und mit klaren Handlungen die einfachen Menschen zu überzeugen weiß, und der religiös-politischen Elite, die eifrig über ihre religiöse und politische Deutungshoheit zu wachen weiß. Zwar gibt es verschiedene Parteien und Gruppierungen im damaligen Palästina, in Jerusalem. Wir denken an die Pharisäer, die Sadduzäer oder auch die Anhänger des Herodes. Aber allen gemeinsam ist ein Stück weit die Kollaboration mit der unliebsamen Besatzungsmacht der Römer. Sie sind Teil des politischen Machtgefüges der damaligen Zeit. Diese Parteien repräsentieren das politreligiöse Establishment. Und um ihre Machtposition zu halten, müssen sie ständig lavieren zwischen dem Volk, auf dessen Zustimmung sie angewiesen bleiben, und zwischen den Römern, um auch ihre Zustimmung zu erhalten. Und zwischen diesen beiden Polen müssen sie ihre Position finden. Jesus selbst weiß um diese Problematik, um diese Herausforderung, wie man mit dieser römischen Besatzungsmacht umzugehen hat. Aber für ihn gelten ganz andere Regeln wie für die Pharisäer. Er achtet nicht auf die Zustimmungsrate der Menschen. Politbarometer und Meinungsumfragen sind ihm egal. Was für ihn alleine zählt, ist die Sendung seines himmlischen Vaters, die Königsherrschaft Gottes in Wort und Tat zu verkünden. Und diese Verkündigung, diese Botschaft war für das religiöse und politische Establishment gefährlich, denn implizit hinterfragte sie ja ihre eigene Machtposition, wenn Jesus behauptet, dass die Königsherrschaft Gottes angebrochen ist. Dieser nicht zu zähmende Jesus musste also gefangen genommen werden, denn die religiöse Deutungshoheit der etablierten Parteien war gefährdet. Und da sie Wächter und Hüter der politisch korrekten Sprache waren, war es ihre Aufgabe, Jesus zum Verplappern zu bringen, um ihn dann den Gerichten überantworten zu können. So umlauerten sie ihn ständig, bespitzelten ihn, versuchten seine Worte zu verdrehen und ihn zu Aussagen zu bewegen, die ihn kompromittieren könnten. Die Kapitel 21 bis 25 des Matthäus-Evangeliums beschreiben die zahllosen Versuche dieser Gruppen, diesen Jesus mit Hilfe von brenzligen und brisanten Fragen in die Enge zu treiben. Und eine der brisantesten davon haben wir soeben in der Lesung gehört. Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Eine Frage, auf die Jesus sozusagen wie nur, mit der Frage konnte Jesus nur verlieren. Denn, antwortet er mit Ja, dann wird er das Volk enttäuschen, das in Jesus nur einen weiteren Kollaborateur mit dem römischen Regime sieht. Das verheißene messianische Friedensreich und die Fortsetzung der römischen Unrechtsherrschaft ließen sich nicht miteinander harmonisieren. Verliert aber Jesus die Unterstützung des Volkes, so die Kalkulation der Pharisäer, dann wird es ein leichtes sein, ihn zu ergreifen und den Gerichten zu beantworten. Antwortet er mit Nein, dann wird er als revolutionärer Aufwiegler vor die römischen Behörden gebracht, die dann sicherlich kurzen Prozess mit ihm gemacht hätten. Denn die Erinnerungen der Römer und der Juden an einen 20, 30 Jahre in der Vergangenheit liegenden Aufstand, die waren noch lebendig. Damals, um Christi Geburt herum, hatte nämlich ein Mann namens Judas Galilaios, Judas der Galiläer, eine fanatische, sektiererische Bewegung ins Leben gerufen. Und interessanterweise haben sie genau die Frage nach der Steuer, zum Anlass genommen, zum Steuerboykott aufzurufen und einen Aufstand anzuzetteln, um so die römische Regierung zu stürzen. Von ihm lesen wir ausführlich bei dem jüdisch-römischen Historiker Flavius Josephus. Und dieser Aufrührer wird auch kurz in der Apostelgeschichte erwähnt, in Kapitel 5. Die Frage nach dem Steuerzahlen war also eine sehr, sehr brisante Angelegenheit. Denn auch die Folgen dieses Aufstandes waren katastrophal. Verwüstungen, Plünderungen Hungersnot, Anarchie und Chaos. Und zu allem Übel hat die Schraube der Tyrannei der Römer wurde noch enger gedreht. Judas der Galiläer propagierte damals eine Theokratie, also eine Gottesherrschaft, die keine einzige legitime staatliche Gewalt anerkannte. Sie rief auf zum Sturz dieser Herrschaft und diese radikale Theokratie mündete schließlich in Anarchie und Chaos. Die Steuerfrage an den Kaiser war also eine sehr heikle und delikate Angelegenheit. Aber Jesus parierte diese Fangfragen sehr geschickt. Er verweigerte den Pharisäern die Deutungshoheit über religiöse und politische Fragen. Er erlaubte es ihnen nicht, die Maßstäbe des Sagbaren zu setzen, sondern ging seinerseits zum Gegenangriff über und fing sie in ihrer eigenen Heuchelei und Bosheit. Denn wieso fragen die Pharisäer so heuchlerisch, wenn sie doch selbst doch der römischen Herrschaft dienen, indem sie doch selbst Steuern zahlen? Wieso hätten sie sonst die römischen Steuermünzen bei sich gehabt, auf denen der Kaiser selbst als Gottessohn abgebildet ist, mit der Inschrift Tiberius Caesar des göttlichen Augustus Sohn, und auf der Rückseite ist die Kaiserin Mutter als Friedensgöttin abgebildet. Es gibt solche Münzen, man kann sie im Internet auch besichtigen. Und diese Münze symbolisiert also die politische und religiöse Macht des römischen Kaisers. Dass die Pharisäer diese Münze bei sich hatten, entlarvte sie schon eigentlich. Aber Jesus ließ nicht locker und ging noch weiter. Und er beantwortete ihre Frage. So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Auf diese Antwort Jesu konnten auch die spitzfindigen Theologen nichts mehr sagen. Denn was sollten sie auch dazu sagen? Zum Aufruhr gegen die Herrschaft hatte Jesus ja nicht aufgerufen. Aber er beließ es auch nicht mit einer einfachen Antwort und sagte, ja, zahlt einfach Steuern dem Kaiser, das ist schon recht. Nein, mit seiner Antwort rückte Jesus das Wesentliche ins Zentrum, nämlich den Dienst an Gott. Die Pharisäer spürten intuitiv, dass sie nun selbst Opfer der Fangfrage wurden. Denn beschämend mussten sie erkennen, dass sie Gott komplett aus ihren Überlegungen außer Acht gelassen haben. Und das war ihnen peinlich. Jesus verlagerte also das Schwergewicht von der Steuerfrage hin zur entscheidenden Frage der Gottesbeziehung. Was ist wichtiger, der Mensch oder die Steuermünze? Das Bild des Kaisers auf der Steuermünze, auch hier haben wir dieses griechische Wort Icon, also die Ikone des Kaisers auf der Münze zeigt an, dass hier der Hoheitsbereich des Kaisers bzw. des Staates liegt. Hingegen ist der Mensch der Hoheitsbereich Gottes, denn der Mensch ist die Ikone Gottes, der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und so wie die Münze mit dem Kaiserbild dem Kaiser gehört, so gehört das Ebenbild Gottes Gott selbst. Das ist das, was Jesus als in den Fokus gerückt hat, den Menschen bzw. die Gottesbeziehung des Menschen. Während der Fokus bei den Pharisäern viel mehr auf die Erhaltung ihrer eigenen Machtposition gelegen ist. Das Wohl und die Bestimmung des Gottesvolkes waren den Pharisäern sekundär. Und Jesus drehte hingegen ihre Wertehierarchie um und rückte das Gottesverhältnis des Menschen in den Vordergrund. Gebt Gott, was Gottes ist. Das heißt übersetzt, der Mensch kommt nur zu seiner Bestimmung, indem er sich ganz Gott weiht und sich ganz Gott hingibt. Jesus rückte die Maßstäbe also wieder zurecht. Dort, wo Gott das gegeben wird, was ihm gebührt, nämlich den ganzen Menschen, dort kommt alles andere auch wieder ins rechte Lot. Wenn klar ist, was wir Gott zu geben haben, wird auch klar, was und mit welcher Haltung auch den Kaisern das zu geben ist, was den Kaisern gebührt. Auf diese Weise rücken auch automatisch die sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Lebensbezüge des Menschen an ihren rechten Ort. Paulus sagt es an einer anderen Stelle: Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist nicht ein Gott einer unpersönlichen und unterdrückerischen Ordnung, die den Menschen einengt und kaputt macht, wie das bei den Römern oder bei den Pharisäern der Fall gewesen ist. Dies wäre gerade dann der Fall, wenn Gott das Seine verweigert werden würde, das, was auch die Kaiser und die Pharisäer nicht gemacht haben. Diese Art der totalitären und einengenden Ordnung haben wir ja in den beiden großen Diktaturen des 20. Jahrhunderts, den nationalsozialistischen und den kommunistischen, erlebt. Und ein Merkmal einte sie beide: Sie haben bewusst den Dienst an Gott außen vor gelassen und entsprechend die Kirche entweder gleichgeschaltet oder verfolgt. Nicht dieser Art der pervertierten Ordnung spricht hier Jesus das Wort, sondern einer Ordnung, die den rechten Rahmen für das menschliche Zusammenleben und für die organische Entwicklung der inneren Anlagen des einzelnen Menschen abgeben. Nur in dieser heilsamen Ordnung, in Gottes Ordnung, dort, wo Gott ins Zentrum aller Lebensbezüge gestellt wird, nur dort gibt es wirkliches, wahres menschliches Leben, Wachsen und Gedeihen. Denn auch das Gegenteil ist wahr. Dort, wo jegliche Ordnung im Namen von Freiheit und Emanzipation abgelehnt wird, dort herrscht Chaos und Anarchie. Und diese Art von Unordnung hat auch nur Gewalt und Willkür zur Folge. Jesus spricht sich weder für das eine noch für das andere aus. Die Fangfrage nach der Legitimität des Steuerzahlens führt bei Jesus also hin zu einer allgemeinen Feststellung einer Hierarchie der Ordnungen. Wo diese Hierarchie der Ordnungen durcheinandergebracht wird, dort ist also entweder Tyrannei oder Anarchie die Folge und oft eigentlich auch beides. Entweder zermalmende Gesetzlichkeit, die jedes Leben erstickt, oder zersetzende Gesetzlosigkeit, die auch Leben unmöglich macht. Jesus spricht sich weder für einen Staat aus, der sich selbst vergöttlicht und damit zum Götzen wird, das Opfer fordert, noch spricht er sich für die Abschaffung jeglicher Herrschaft aus, wie dies Judas der Galiläa gefordert hat. Im Gegenteil, der Staat ist die Voraussetzung für ein geordnetes und gedeihliches Zusammenleben. Dies aber nur unter der Voraussetzung, wenn der Staat auch um seine Grenzen weiß. Der Kirchenvater Augustin sagte im 5. Jahrhundert: Der Friede aller Dinge besteht in der Ruhe der Ordnung. Ordnung ist die Anordnung, die gleiche und ungleiche Dinge an ihren jeweiligen Ort verteilt. Als Jesus zu Weihnachten geboren wurde, verkündeten die Engel: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede, Ruhe, Ordnung, auch das gehört zur Sendung Gottes. Dies entsteht aber nur, wenn unsere menschlichen Lebensbereiche in die richtige Ordnung gebracht werden. Und die richtige Ordnung schaut so aus, dass Gott immer an erster Stelle zu stehen hat. Gott sollen wir zuerst lieben, dann kommt die Liebe zum Nächsten. Zuerst ist Gott die Ehre darzubringen, dann kommt der Friede auf Erden. Zuerst soll das Gott gegeben werden, was Gottes ist, und dann dem Kaiser, was des Kaisers ist. Friede, Ruhe, Ordnung, das entsteht nur dann, wenn wir lernen, die Dinge wieder an den richtigen Ort zu stellen, indem wir Dinge wieder beginnen zu unterscheiden. Erst durch die Unterscheidung entsteht eigentlich Ordnung. Erst wenn wir das Gleiche und das Ungleiche voneinander unterscheiden können. So sind zum Beispiel Gott und Kaiser zu unterscheiden. Gott und Götzen sind voneinander zu unterscheiden. Unterscheiden bedeutet auf Lateinisch discriminere, Diskrimination. Ohne Unterscheidung, ohne Diskrimination, in diesem wohlverstandenen Sinne, gibt es keine lebensförderliche Gemeinschaft. Denn die Alternative zu diesem in diesem Sinne verstandenen Diskrimination ist die tyrannische und gezielte Gleichmacherei alles dessen, was in Wahrheit ungleich ist, oder die anarchische und willkürliche Zerstörung aller Ordnungen. Ich erspare mir jetzt nähere Hinweise zu den Kaisern und zu den Fanatikern unserer Zeit. Ich will hier keine politische Predigt halten. Ich will nur sagen, dass sie heute genauso am Werk sind wie damals. Die Kaiser, die absolute Herrschaft von uns fordern, die gibt es auch heute. Und die anarchischen und nihilistischen Fanatiker, die alles zersetzen, die gibt es genauso auch heute. Und ich denke, was das Schlimmste ist, beide Seiten gehen sogar eine unheilvolle und merkwürdige Allianz ein. Eine immer stärker um sich greifende Macht von oben und das immer stärker hervortretende Chaos von unten. Was gegen diese unheilvollen Tendenzen hilft, ist das, was uns Jesus hier immer wieder einschärft, Gott wieder an erste Stelle zu setzen. In unseren Kirchen, Gemeinden, unseren Schulen, Universitäten, unserem Arbeitsplatz, in unserem persönlichen familiären Umfeld. Wenn uns das gelingt, wieder Gott an erste Stelle zu stellen, ihn in den Mittelpunkt zu rücken, von ihm her und zu ihm hin all unsere Lebensbereiche zu gestalten, dann können wir diesen unheilvollen Tendenzen etwas Wirksames entgegensetzen. Letzten Endes bewegen wir uns damit ja nur in Jesu Fußstapfen. Als die Pharisäer Jesu Worte vernommen haben, verwunderten sie sich. Sie mussten wohl oder übel das Feld räumen, sie mussten sich geschlagen geben. Hier hat einer mit Autorität und Vollmacht gesprochen. Kein Wunder, schließlich hatten sie es mit dem wahren Ebenbild Gottes, mit der wahren Ikone Gottes zu tun gehabt. Auch wir sind ja Ebenbilder Gottes, aber wenn Menschen Gott dienen, wird es immer verdunkelt durch die eigene Sünde, durch die eigene Unvollkommenheit. Jesus Christus hat aber auf wahrhaftige Weise Gott gedient. Mit seinem ganzen Menschsein, nicht so wie die Pharisäer. Zwar auf der Wortebene hatten die Pharisäer ja durchaus die Wahrheit gesagt. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand. Denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Sie haben durchaus die Wahrheit gesprochen, aber nur mit ihrem Mund, nicht auf der Herzensebene. Dort sprachen sie nicht die Wahrheit. Und Jesus hat das gemerkt. In seiner Gabe der Geisterunterscheidung hat er genau gemerkt, wohin ihre Frage hinführt. Aber Jesus ist nicht zufrieden oder Gott ist nicht zufrieden mit unseren Worten, sondern er sieht auf unser Herz. Wo ist unser Herz? Denn von ganzem Herzen sollen wir uns Gott ganz hingeben. Gebt Gott, was Gottes ist. Unser ganzes Herz ist Gott zu geben. Und Jesus hat es selber vorgelebt und vorgezeigt. Und deswegen können wir es auch tun. Es ist möglich. Und wenn wir das tun, so wird auch Friede, Ruhe und Ordnung in unser friedloses, rastloses und chaotisches Leben kommen. In unserem persönlichen Leben, aber ich denke auch in unserem ganzen kirchlichen, politischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen, familiären Leben auch. Und ich denke, das haben wir nötiger denn je. Amen.